Deutschlandfunk, Information und Musik.
Nichts kann in dieser Corona-Pandemie mit all ihren Beschränkungen so hilfreich sein wie Familie oder Freunde. Und Freunde zu haben, Freundschaften zu pflegen, das gilt seit Jahrtausenden als überragende moralische Leistung, als Tugend. Aber ausgerechnet jetzt, wo man Freundschaften so dringend braucht, da attestiert der Journalist und Kommunikationswissenschaftler Sebastian Schöpp, dass die Freundschaft in der Krise steckt. Warum, habe ich ihn vor der Sendung gefragt. Was stimmt denn mit der Freundschaft nicht?
Naja, die Freundschaft ist ja ein Gefühl, das auf Freiwilligkeit basiert. Ne? Ihr Wesen ist ja die Unverbindlichkeit. Das macht sie zum einen reizvoll, ne? also ein bisschen ein anarchisches Element. Andererseits ist sie eigentlich auch irgendwie überflüssig. Ne? Sie trägt ja nicht zur Fortpflanzung bei, sie macht uns nicht reich, sie zahlt nicht unser Einkommen. Also die Freundschaft ist ja eigentlich ein Gefühl, das man... oder eine Sozialbeziehung, die man jetzt nicht dringend braucht. Und in unserer vertakteten Welt, ne, wir sind ja eingespannt in Beruf und Familie, meinen anscheinend viele, sie bräuchten die Freundschaft gar nicht mehr oder sie müssten sie zumindest nicht pflegen. Denn ja, Freundschaftspflege macht Arbeit und wir haben ja eigentlich genug zu tun. Und das hat dazu geführt, dass wir zwar in Kontakten ertrinken und Netzwerken von früh bis spät, aber so richtige, echte Freunde, die scheinen so langsam die Ausnahme geworden zu sein.
Sie haben den Begriff selber genannt. Sind vielleicht statt Freunden und Freundinnen Seilschaften wichtiger oder, wie Sie sagten, Netzwerke wichtiger?
Naja, also das Netzwerken gilt ja heute sozusagen als, ja, als berufliche Pflicht, ne? Aber da steckt natürlich was anderes dahinter. Da geht es mir darum, dass ich ein Ziel erreiche, dass ich einen Vorteil erringe. Und in der Freundschaft geht es darum ja eben genau nicht. Also Freundschaft soll ja eben nicht instrumentalisiert werden. Sie soll sich eigentlich nicht am Nutzwert orientieren. Im Grunde ist Netzwerken und Freundschaft sind eigentlich Antipoden, ne? Und ja, in der Politik sowieso. Also da ist das Netzwerken, da sind die Seilschaften ja verrufen. Also Freundschaft in der Politik, das ist ja heutzutage fast schon ja mit dem Ruch der Korruption behaftet.
Aber es gibt Freundschaft in der Politik, nicht wahr?
Naja, hat es immer gegeben. In der Antike ist sie sogar verherrlicht worden. Ne? Da galten also freundschaftliche Beziehungen zwischen Staatenlenkern als förderlich für die Gemeinschaft. Ne? Das ist dann durch die Jahrhunderte, hat sich das fortgesetzt im Idealismus. Da wurde die öffentliche Freundschaft, die wurde richtig zelebriert bei Goethe und Schiller, ne, die also in der Öffentlichkeit sich dargestellt haben als Leute, die sich gegenseitig inspirieren. Und das ist alles aber eigentlich in Vergessenheit geraten durch den Kapitalismus, nach dem wir ja heute leben, nach dessen Grundsätzen wir heute leben. Da soll nur noch die Leistung entscheiden, da soll nur noch der bessere Preis entscheiden. Die persönliche Beziehung, auch die politische Freundschaft, die ist eigentlich anrüchig geworden. Auch wenn es sie immer gegeben hat, die letzte, die wir ja auch medial gefeiert haben, weil die zwischen Kohl und Gorbatschow, da hieß es, naja, weil die beiden sich so gut verstanden haben, über Gott und die Welt geredet haben, da im Kaukasus, ne, die berühmte Strickjackendiplomatie, deswegen sei das so schnell gegangen mit der deutschen Einigung. Aber das ist auch schon wieder ein Weilchen her und inzwischen heißt es eigentlich immer, wenn es um Freundschaft in der Politik geht, heißt es sofort, ah, da ist ein Amigo-Verdacht zu vermuten. Ne? Da geht es also darum, sich Vorteile zu verschaffen.
Damit wir auch wissen, was uns fehlt, wenn uns die Freundschaft verloren geht. Sie erzählen in Ihrem Buch über große Momente der Freundschaft. Lassen Sie uns daran teilhaben. Sie fangen nämlich früh an bei Sokrates.
Naja, Sokrates und Alkibiades, das ist einer der ganz großen Freundschaften der Weltgeschichte. Ne? Die lernten sich auf dem Schlachtfeld kennen. Sokrates war ja ein Hoplit, das heißt ein Fußkrieger, der ganz hinten marschierte. Und Alkibiades war so ein junger Held, der verwundet wurde. Und ja gut, der Überlieferung nach hat Sokrates ihn also aus der Kampfzone gerettet. Darüber war Alkibiades so happy, dass er ihn also zu seinem Freund erklärte, ihm auch eine Auszeichnung zukommen ließ, die eigentlich für ihn gedacht war, danach bei ihm Philosophie studierte und lernte, was aber für Sokrates gar nicht so positiv war, denn wir wissen ja, dass Sokrates zum Selbstmord gezwungen wurde und als man ihm also das Urteil überbrachte, hieß es, er habe die Jugend verdorben in Athen und tatsächlich war Alkibiades später ein schlimmer Diktator, auch ein Verräter, ne, der also von allen Seiten dann gejagt wurde und schließlich auf der Flucht ermordet. Also diese Freundschaft hat sich als nicht unbedingt segensreich jetzt erwiesen, was Sokrates angeht. Das heißt also, das ist so eine Freundschaft, wie die typisch war für das alte Griechenland. Sie begann auf dem Schlachtfeld, sie ging weit über die Philosophie, sie hatte eine körperliche Komponente, ganz wichtig. Ne? Freundesliebe war anders als heute, damals auch körperliche Liebe. Und insofern zeigt das mal ein bisschen, was Freundschaft damals bedeutete und was sie jetzt zum Teil eben auch nicht mehr bedeutete, weil sie ja aus der Öffentlichkeit im Grunde verschwunden ist und ja auch das körperliche Element nicht mehr als angemessen gilt in einer Freundschaft, die eine reine Freundschaft ist und keine erotische Freundschaft. Wenn es natürlich auch inzwischen Übergänge gibt wie Friends with Benefits und ähnliche Geschichten, aber das ist eine Mode.
Wobei, ich habe vor ein paar Jahren schon mal an dieser Stelle auch an einem zweiten Weihnachtstag ein Gespräch geführt über Freundschaften, speziell über Männerfreundschaften und das zugrunde liegende Buch. Das hatte Winnetou und Old Shatterhand auf dem Titelblatt. Männerfreundschaften, auch so eine spezielle Freundschaftsform, so ganz erotikfrei war das auch nicht.
Nee, das war es ganz sicher nicht. Und ich sagte ja, es ist durch die Jahrhunderte durchaus so gewesen, dass eine körperliche Komponente in Freundschaften durchaus ja nicht nur als angemessen galt, sondern sogar als wünschenswert. Ja, das hat sich so ein bisschen geändert, auch nicht zuletzt durch die Romantik. Da sprach man dann von der Seelenverwandtschaft, ne? Also da sollte dann bloß noch so eine Art ätherisches Gefühl vorherrschen. Es gehört auch zu einer christlichen Tradition, dass man Freundschaft eben ja sexfrei hält. Einfach deswegen, weil auch das frühe Christentum annahm, dass Freundschaft eine Seele ist, die in zwei Körpern wohnt, und das hat mit Jesus Christus zu tun, ne? Und wenn man also sozusagen ja sich körperlich dem Freunde nähere, das ist natürlich sozusagen in einer christlichen Beziehung jetzt nicht angemessen. Das wäre wie eine Art Sex mit Christus, und das kann man natürlich nicht hinnehmen.
Können Frauen Freundschaft besser?
Naja, also es gibt diese Theorie, ne? In der Soziologie wird davon gesprochen, dass Männer und Frauen unterschiedliche Arten haben, Freundschaften zu pflegen. Also bei Männern spricht man von der Side-by-Side-Freundschaft, bei Frauen von der Face-to-Face-Freundschaft, Side-by-Side. Das kann man sich bildlich vorstellen, die zwei Kumpels im Fußballstadion, sie gucken Fußball und sitzen nebeneinander. Und die Face-to-Face-Freundschaft ist so das schöne Bild der beiden Frauen im Café, die sich tief in die Augen blicken und über emotionale Dinge austauschen. Aber das sind natürlich schon auch Rollenklischees. Und ich denke mal, da verändert sich natürlich auch gerade sehr viel. Was aber vielleicht auch noch ein bisschen in einem laufenden Prozess ist. Also jetzt in meiner Generation zum Beispiel ist es eigentlich schon so, dass man bei Männern eine gewisse Steifheit in der Freundschaft auch feststellen kann. Und dass ich beobachte das immer wieder, dass Frauen, wenn sie zum Beispiel Singles sind, in Single-Phasen sind ja die freundschaftsintensivsten Phasen, sich sehr, sehr intensiv um ihre Freundschaften bemühen, ihren Freundinnen oder Freunden Unternehmungen machen. Männer, ja, die nehmen das dann eher so hin und gucken auf Parship, bis der Computer die nächste Partnerin ausspuckt, ne? Und auch gerade in der Partnerschaft, in der Familie vernachlässigen viele Männer die Freundschaftspflege sehr stark, und das merken sie dann, wenn eine Beziehung zum Beispiel zerbricht oder eine Familie auseinandergeht. Sie sitzen dann ziemlich alleine da. Das ist also eine Beobachtung, die kann ich jetzt nicht beweisen, aber es ist etwas, was ich einfach sehr oft miterlebe, ne? Und insofern glaube ich schon, dass Frauen die aktivere, lebhaftere Freundschaftspraxis haben. Aber wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, das kann sich unter Umständen auch jetzt ändern. Wünschenswert wäre es.
Das führt übrigens nahtlos zur nächsten Frage. Können Tiere unsere Freunde sein oder bilden wir uns da was ein?
Naja, ich habe einen Kater, der kommt hier immer anmarschiert. Das ist nicht wirklich meiner, das ist so typisch Katze, ne? Der hat also das Haus sozusagen zu seiner Heimstatt erklärt und kommt also immer anmarschiert, und der ist sehr, ja, sehr mürrisch. Das ist ein alter, dicker Kater, und der sitzt sich immer neben mich, und wir gucken dann gemeinsam in den Garten, und dann kommt meine Lebensgefährtin und sagt, naja, ihr mit eurer Männerfreundschaft, ne? Also wir hocken dann auch so nebeneinander, side by side eben, und grunzen uns etwas zu, er miaut irgendwie zurück. Das heißt, es ist schon so eine Art Freundschaft, möchte ich fast sagen. Also es ist so eine sehr, sehr raue, sehr typische Männerfreundschaft, und er möchte auch nicht gern zugeben, dass er eigentlich gern gestreichelt wird, und wenn meine Lebensgefährtin das dann tut, dann ist er auch sehr glücklich dabei und schnurrt, aber es dauert so ein bisschen, er gibt nicht gerne zu, dass er Gefühle hat, aber man sieht es ihm schon an. Also ich glaube, das ist eine Art Freundschaft, die da entstanden ist.
Klingt nach einem ganz eindeutigen Freundschaftsbeleg. Ja, Sie haben den Begriff eben selbst genannt, Freundschaften pflegen. Klingt nicht schön, klingt nach Arbeit. Aber ist das überhaupt so? Brauchen Freundschaften immer dieses Investment in Zeit?
Ja, Investment, das ist natürlich ein Begriff aus der Marktwirtschaft, den wir heute sehr, sehr viel verwenden, auch für unsere Sozialbeziehungen. Ich glaube, ja. Freundschaftspflege, also Pflege klingt für mich jetzt positiver, aber natürlich ist es Arbeit. Thomas Bernhard hat mal gesagt, die Freundschaft zu seinem besten Freund, das sei also harte Arbeit gewesen. Ich denke, ja, und es ist aber auch das, was das Schöne eigentlich ist dabei, denn Sozialbeziehungen, um die wir uns bemühen, das ist meistens eine sehr schöne Beziehung. Das ist etwas, was sich auszahlt. Ja, jetzt sind wir wieder bei einem Marketingbegriff. Aber als ich anfing, mein Buch über die Freundschaft zu schreiben, habe ich auch gedacht, naja, jetzt musst du all die Leute, die da vorkommen sollen, ja anrufen und mit denen nochmal reden und sowas. Und das war das Schönste dabei. Ich habe meinen alten Jugendfreund Erkan, mit dem ich also von 6 bis 16 befreundet war und den ich Jahrzehnte nicht gesehen habe, angerufen, mitten in der Corona-Zeit. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Wir haben uns dann, als Corona Pause machte, im Sommer im Biergarten getroffen und haben auch unser Zerwürfnis von damals, wir haben uns mit 16 nämlich ganz furchtbar zerstritten, weil wir in einer Band zusammengespielt haben und uns nicht einigen konnten. Das haben wir jetzt geklärt. Und das war, muss ich sagen, eigentlich mit das schönste Erlebnis. Also diese Art Pflege, die zahlt sich aus. Das ist das, was eigentlich am Ende Spaß macht. Diese Art Arbeit sollte man sich machen, denke ich schon. Ja, vielleicht gerade jetzt zu Weihnachten zu tun.
Aber das wollte ich Sie fragen. Zweiter Weihnachtstag, ist das ein guter Zeitpunkt, um die Freundin oder den Freund mal anzuschreiben, anzumelden, anzurufen? Oder ist das schon peinlich, so ein bisschen so, wie nur einmal im Jahr an Weihnachten zur Kirche zu gehen?
Naja, es schadet sicher nichts, einmal im Jahr an Weihnachten zur Kirche zu gehen. Und es ist sicher auch nicht falsch, sich nur einmal im Jahr zu melden. Das ist besser als gar nicht. Also wie gesagt, mit dem Erkan habe ich am Ostermontag sehr intensiv gesprochen. Da habe ich ihn angerufen. Er wohnt inzwischen in Norddeutschland. Und das war eigentlich ein guter Tag. Ich halte den zweiten Weihnachtsfeiertag für einen sehr geeigneten Tag. Vielleicht noch besser. Oder man meldet sich am zweiten und verabredet sich für den 27. Dezember. Das ist ein sehr, sehr schöner Tag, finde ich, um, sofern es Corona möglich macht, sich irgendwo zu treffen und ja, vielleicht den Glühwein zu trinken oder wenigstens sich am Telefon zu unterhalten. Also das halte ich für eine schöne Tradition eigentlich, dass man da auch wieder an die Leute denkt, an die man sonst im Jahr nicht denkt. Aber noch schöner ist es, wenn man das dann eben auch fortführt.
Machen wir was man im Radio unbedingt nicht darf. Grüßen wir Erkan.
Ja, das machen wir unbedingt.
Sebastian Schüpp war das, Journalist, langjähriger Korrespondent in Spanien und Lateinamerika. Buchautor, Rettet die Freundschaft heißt sein Buch, über das wir gesprochen haben.